Friedrich Merz war in München bei einer Wiedereröffnung einer Synagoge. Ich habe sogar gelesen, irgendwie Synagoge im Bauhausstil, weil das waren ja beides Dinge, mit denen die Nazis ein Problem hatten, Bauhausstil und Juden. Und jetzt eine Synagoge im Bauhausstil ist natürlich also absolut rotes
das
Tuch.
Das Peak-Nazi-Ding gegen
Merz,
Nazi.
Irgendwas. Merz ringt mit Tränen bei Wiedereröffnung von Synagoge. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe viel über den Clip gehört und gelesen schon, aber selbst in Gänze noch gar nicht geguckt. Also für mich wird das jetzt tatsächlich Premiere. Ich hatte es mir vorgenommen, aber diese 3 Minuten waren es mir bisher nicht wert. So, dann dachte ich vielleicht jetzt hier als erstes, vielleicht bin ich dann auch genauso ergriffen.
Hast du Taschentücher?
Wie beispielsweise nach dem Tod von...
Nee, dein Handtuch.
Ja, rotzt ja einfach in meinen Sakko.
Ja. Also ich werde nicht überrascht, ich kenne ihn schon.
Na, ja,
also aber falls
du brauchst... Synagoge. Unter immer widrigeren Umständen. Wir wissen im Rückblick, dass die Novemberpogrome von 1938 nur der Auftakt waren für das Menschheitsverbrechen der Shoah. Für den Versuch der systematischen, geradezu industrialisierten Auslöschung des jüdischen Volkes. Eine Tat, die so monströs ist.
Entschuldigung, wenn ich das kurz unterbreche. Kennt ihr die Kleidungsvorschriften irgendwie in Synagogen? Muss man als Mann da hier sich so eine Kippa aufsetzen? Ist das
Kippa trägt man.
Pflicht?
Ja, ich weiß nicht, ob es Pflicht ist, aber das hängt davon ab, wie orthodox sie sind. Also je nachdem, wie streng sie die Tora auslegen, tragen die auch Quasten und Gewänder auch heute noch. Mhm.
Das hängt ich meine jetzt nur die Tatsache, dass er das halt trägt. Weil das ist
dann
für mich
wird's
so
wohl da so sein.
Ist vielleicht kulturelle Aneignung.
Also meine Theorie darauf bezogen ist halt also eher so Anbiederung. Also ich glaube, es wäre nicht, ich bin mir ziemlich sicher, wenn Merz gesagt hätte, nein, danke, ich bin nicht jüdischen Glaubens, dann wäre das wahrscheinlich auch in Ordnung gewesen, wenn er da gesprochen hätte ohne. Für mich wirkt es irgendwie orchestriert, dass er das Ding
Söder halt trägt auch eins, oder? Ist das der Söder? Trägt.
Wo siehst du denn
das? Söder, ja, ach,
da
hier.
Ja, ja, genau. Dahin.
Der ja. Ja. Und der ist doch katholisch.
Ja,
ja, ja.
Ja, also
dein Chat wird es dir wahrscheinlich gleich beantworten.
Ob das Kippa nur, wenn du gläubiger Jude bist, .. Also Zeichen, aber Zeichen der, es sind 2 Kommentare untereinander. Zeichen für Unterwerfung, Zeichen für Ehrerbietung.
Von der gleichen Person?
Nee. Das wäre jetzt auch Kommentare. Aber egal, habe ich mir nur die Frage gestellt, weil, also ich kann auch respektvoll in solche Einrichtungen gehen, ohne alles mitmachen zu müssen.
Ja, jetzt mal, ja gut, aber ne, wenn man das, was ich jetzt zum Beispiel so weiß, wenn du eine Moschee betrittst, dann ziehst du deine Schuhe aus.
Genau, deswegen gehe ich nicht in Moscheen.
Nee, bei den Käsefüßen würde ich auch nicht. Nein, jetzt mal im Ernst. Aber wenn dann, ja, dann würde ich das auch machen. Wenn ich in eine Moschee gehen würde, was ich nicht tun würde, aber wenn ich das tun würde und da ist es halt Regel, dass man die Schuhe auszieht, dann ziehe ich da die Schuhe aus. Und ist es in einer Synagoge eine Regel, dass man die Kippa aufsetzt?
Genau, das würde mich interessieren, dann, ob das für alle gilt oder eben ob das für Juden gilt.
Ja, gut, okay, für Juden wird es wahrscheinlich gelten.
Ich meine,
und
ich
für andere
ja
ist es vielleicht so.
Ich kann mir eine Synagoge angucken und muss mich ja dann nicht in deren Dress einwickeln. Warum sollte Merz es müssen, wenn er dort spricht? Das meine ich.
Ja, vielleicht, weil es um Gedenkgottesdienst geht.
Genau.
Ne? Also Besuchen oder Gottesdienst ist ja nochmal eine andere spirituelle Ebene. Wahrscheinlich.
Die so radikal böse ist, dass sie, um mit der großen deutsch-jüdischen Denkerin Hannah Arendt zu sprechen, einfach nicht hätte passieren dürfen unter uns Menschen. Liebe Frau Salamander, Sie sind aufgewachsen als Tochter von Überlebenden der Shoah in einem, Sie haben es gerade in Ihrer Rede schon gesagt, Displaced Persons Camp bei München. Und Sie haben in einem Ihrer Bücher geschrieben, dass Sie als Kind immer wieder diese eine Frage stellten, ob denn den Juden niemand geholfen habe. Ohne ein Festhalten an der Hoffnung auf eine positive Antwort, so schreiben Sie weiter, ohne ein Festhalten an der naiven Hilfserwartung des Kindes, wären wir doch als Menschen verloren. Auch heute. Wir erleben seit dem 7. Oktober, Sie erleben seitdem eine neue Welle des Antisemitismus, im alten und in neuem Gewand. Unverhohlen und dürftig versteckt. In Worten und in Taten. In den sozialen Medien, an den Universitäten, im öffentlichen Raum.
Ich glaube, er hat keine auf hier.
Ja, siehst du, da hat 1, 2, 3 Leute.
Der hat 4. Auch keine auf.
Ja.
Er hier schon.
Oder die sind sehr weit hinten, das kann ja auch sein, je nachdem, wie viel Haargel drauf ist.
Hm, kann ja auch sein.
Pappt das ja auch.
Ich möchte Ihnen sagen, wie sehr mich das beschämt. Als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, aber auch als Deutscher, als Kind der Nachkriegsgeneration, ein Kind, das aufgewachsen ist mit dem nie wieder als Auftrag, als Pflicht, als Versprechen. Ich sage deshalb von dieser Stelle aus, jeder Form des alten und des neuen Antisemitismus in Deutschland namens der gesamten Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland den Kampf an. Politisch ohnehin, aber auch strafrechtlich und in jedweder gesetzgeberischen Form, die uns möglich ist und die notwendig sein sollte. Wir werden.
Also applaudieren im Bauersynagoge geht.
Wir werden Antisemitismus auch nicht dulden im Gewand der vermeintlichen Freiheit der Kunst, der Kultur und der Wissenschaft.
Ja, das war Friedrich Merz.
Ich habe so einen Hals, ne?
Also ich habe diese Szene gesehen, ich habe das gesehen, kennt ihr Jan Laik, der diesen Berlin-Tage und Nacht, ich weiß gar nicht, was er jetzt ist. Influencer, DJ, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen.
Zwischenzeitlich mal, ich weiß nicht, ob er noch ist. Auf jeden Fall lebt er momentan von dem Beef mit irgendwie.
Genau, und jetzt hat er aber irgendwie seine ganze Wohnung verkauft oder so, oder ist dabei. Egal, darum soll es nicht gehen. Er hat geschrieben, er hätte es damals, also wenn er damit zum Vorsprechen gekommen wäre für Berlin Tag und Nacht, hätte jede Rolle bekommen. Also, so hat er gesagt, das hätte er selbst nicht so gut hinbekommen.
Mhm.
Und jetzt war er jahrelang so Laiendarsteller, glaube ich, kann man das nennen.
Naja.
Also für mich ist es nur befremdlich. Also natürlich kann ich mit dem gebührenden Anstand über dieses Thema sprechen, aber da irgendwie anzufangen zu heulen, weil sie irgendwie als Kind und irgendwie einen ergriffenen Text oder so geschrieben hat, warum hat denn damals irgendwie keiner geholfen? Also ich bin ehrlich, ich kaufe ihm das nicht so richtig ab. Also es wirkt so, als ob da einer, weißt du, beim Hebel so hier so der emotionell so ausgerutscht wäre, weißt du so, und dann in dem Moment war es zu viel. Du hast gesagt, es regt dich auf, warum?
Oder du hast ich habe so gesagt, Hals. Ich habe so einen Hals, weil genauso
wegen Wetter und du hast
nein, also
Pullover
let's be honest. Jetzt bin ich erstmal dran. Nee, weil der Pulli jetzt trocken geworden ist und jetzt ist eingelaufen.
Weißt du?
Nee, auf jeden Fall, wie du das schon gesagt hast, ich kaufe ihm das nicht ab.
Mhm.
Das ist ein Politiker, also von der Pike an, ja, und der kann auf Knopfdruck, wenn er das möchte, genau das produzieren, was wir da gerade gesehen haben.
Klar, weiß ich nicht.
Doch.
Glaubst du?
Braucht man nicht viel Schulung für.
Nein.
Ja gut, aber der war ja auch lange Zeit in der freien Wirtschaft und so. Also bei dem Hendrik
Wüst. Wenn du das einmal gelernt hast, das ist wie Fahrradfahren.
Aufs Kommando heulen,
meinst du? Ja, das verlernst du nicht mehr. Wenn du das einmal kannst, kannst du das.
Ich bin ehrlich, ich hatte mal einen ähnlichen Moment. Das war bei der Beerdigung von der Mutter einer Ex-Freundin. Da habe ich auf der Beerdigung gesprochen. Und das war schwierig.
Auch einen persönlichen Bezug.
Genau, das war richtig krass, wo ich da sagte, das war auch nicht zu kontrollieren. Das hat irgendwie funktioniert und so. Aber in dem Moment, das war schon echt heavy. Aber so nah dran, glaube ich, für mich muss man sein, um ehrlich so ergriffen zu sein.
Ja.
Also
bin ich differenziert. Also ich kann die Glaubwürdigkeitsfrage verstehen.
Mhm.
Aber ich glaube, dass man das gar nicht bewerten kann, ob das glaubwürdig ist oder nicht. Die Frage ist nur, inwiefern passt seine Rede und seine Reaktion zu seinem Handeln. Und das ist, glaube ich, das viel größere Problem, weil ich glaube, dass da die Glaubwürdigkeitslücke entsteht, nicht indem, dass er weint, weil das sei jedem gestattet.
Ja.
Die Glaubwürdigkeitslücke entsteht eigentlich in der Toleranz gegenüber dem Free Palestine-Antisemitismus, was da alles passiert, und das Schweigen dazu. Auf der einen Seite schweigst du nämlich so viel, auf der anderen Seite fängst du dann aber an zu weinen. Und das ist dann so ein Punkt, wo man sich fragt, okay, wenn es dir doch so wichtig ist, warum ziehst du keine Konsequenzen? das ist, glaube ich, das ist ein Punkt, der mich auch tierisch aufregt, weil ich sage, der hat da selbst beim, als er in den USA war, gesagt, ja, wir haben Antisemitismus, wir haben ein Problem mit importierten Antisemitismus. Richtig. Es gibt einen ganz bekannten Clip, weiß nicht, ob du den im Repertoire
weißen,
hast.
War das im Weißen Haus? Ich weiß nicht, wo er da gesprochen hat.
Aber nee, das war im
Fernsehinterview, ja. Mhm. Da gibt auch ein ganz bekanntes, ich weiß nicht, wo es her ist, auf jeden Fall habe ich ein paar Mal bei mir in den Videos schon mal reingetan, immer wenn es um Antisemitismus ging, ein Jude, der darüber gesprochen hat, dass er von der rechten Seite noch nie Anfeindungen bekommen hat, aber wenn der mit seiner Kippa in der Nähe von einer Antifa-Veranstaltung geht, wird er verprügelt.
Ja.
Ne? Und deshalb finde ich das halt, selbst wenn die Tränen echt sind, finde ich es verlorene Tränen, weil es unglaubwürdig, also zu 100% unglaubwürdig. Wenn er es ernst meint, müsste er was dagegen machen, weil es also ist bekannt.
Zum einen das, aber ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass das auf jeden, aus unterschiedlichen Gründen, mit viel Interpretation, einfach befremdlich und unpassend. Ja. Also ich glaube, es hätte bestimmt einen Rahmen gegeben. Ich habe ihm das damals abgekauft, seine Rede nach Aschaffenburg, da wirkt er auch ehrlich ergriffen.
Ja, aber da hat er nicht geheult, ne? Sondern genau. da hast du es gemerkt.
Genau, aber das wirkte emotional für mich halt irgendwie glaubwürdiger. Aber wie gesagt, weil es halt hier zueinander gepasst hat. Genau, aber ich wollte es auf jeden Fall einmal gesehen haben.
Ja.
Jetzt haben wir es uns zusammen angeguckt.
Und du hast nicht geweint.
Ich habe nicht geweint, nein. Bei Iki Mehl hatte ich teilweise, ist mir schwerer gefallen, aber aus anderen Gründen. Das war jetzt ein Ausschnitt aus der aktuellsten Sendung meiner täglichen Live-Sendung, dem Live-Format, jeden Tag Montag bis Donnerstag ab 16 Uhr live, etwa für 2 Stunden hier auf YouTube oder auch auf Twitch. Und wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen möchtet, dann gibt es dazu Möglichkeiten unten in der Videobeschreibung. Alternativ das Video gerne mit euren Freunden oder Familie teilen, kommentieren oder eine Bewertung dalassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder oder in der nächsten Live-Sendung. Ich sage Tschüss und bis dahin, macht's gut.